Ich stelle mich ganz kurz vor, wenn Sie mehr Fragen haben, können Sie gerne hinterher mich fragen. Meine Homepage im Internet, da können Sie gerne noch mehr lesen. Mein Name ist Hallermeier, wie es in dem Prospekt steht. Bin verheiratet, habe zwei Kinder, 18 und die Tochter wird 16 in sechs Wochen und ein Pflegekind 10 Jahre. Das ist richtig unser Knuddelkind. Genau. Gehört richtig zu uns mittlerweile. Ich komme aus Nördlingen, aber nicht ursprünglich. Das ist Frage, die meistens beschäftigt, wo du herkommst, woher dieser Name Hale und Meier passt ja überhaupt nicht zusammen. Und ich amüsiere mich immer über die Überraschung einer Frau Meier, wenn ich reinkomme. Beziehungsweise meine Eltern sind Ägypter, bin im Sudan groß geworden und geboren auch, bin aber seit dieses Jahr bin ich dann schon 25 Jahre in Deutschland, könnt Jubiläum feiern. So viel zu meiner Person, zu meinem Beruf. Ich bin Diakonin und Seelsorgerin, das ist für mich so meine Leidenschaft, mein Leben, mein Herz, mein Blut. Und Heilpraktikerin für Psychotherapie mit verschiedenen Zusatzausbildungen für Familienberatung, Paare, Kommunikationstraining für Paare, Ehetherapie. Mache auch ganz viel Erziehungsseminare und so weiter. Es gab Phasen, wo meine Kinder richtig pubertiert haben. Ich habe kein Erziehungsseminar mehr gegeben. Und Schwerpunkt auch in meiner Praxis, ich habe auch eigene Praxis, private Praxis für Psychotherapie, auch ein Schwerpunkt Traumatherapie. So viel zu dem, was ich auch mache. Befreit leben, und sonst nenne ich das Thema Träumst du noch oder fliegst du schon, und warum dieses Thema? Weil es ist auch mein Thema ist, das ist meine Geschichte. Die meisten Themen, die ich in meinen Vorträgen und Seminaren halte, die haben ganz viel mit mir zu tun. Und dieses Thema baue ich mehr oder weniger auf dieses Buch, selbst geschrieben, gemalt, aber die Kerngeschichte kennen es die meisten von Ihnen auch schon, von diesem kleinen Adler, der in einem Stall groß geworden ist und letztendlich zum Schluss stellt man fest, ein Adler kann immer fliegen und der Adler könnte fliegen. Diese Geschichte ging mir sehr nach als junges Mädchen oder junge Frau und hat sehr viel mit mir gemacht und in mir was gemacht. In meiner ganzen psychologischen, therapeutischen Ausbildung habe ich selber ganz viel Entwicklung in mir auch erlebt, Heilung erlebt. Und war diese Geschichte etwas, ist man mich immer begleitet so, und ich kam in einem Punkt, wo ich diese Befreiung erlebt habe. Saß im Zug von Hasloch nach München und habe mir überlegt, wie kommt eigentlich ein Adler in einem Stall und wie schaut das aus und was macht ihm eigentlich so einen ängstlichen Vogel, obwohl er so mächtig ist. Das ist, was ich dann auch oft gespürt habe, in mir ganz viel eigentlich, was sich entfalten möchte, fliegen möchte, etwas nach Freiheit sich sehen. Aber es hat mich eigentlich so einen ängstlichen Huhn gemacht. Und da kam halt jetzt meine ganze Fantasie mit dem Buch, wie einen prächtigen Hahn ein prächtigen Ei findet, nimmt den zum Ausbrüten, und versucht aus diesem, trotz der Bedenken der Mutter, dass das doch kein Huhn ist, versucht aus diesem kleinen, großen, obwohl viel größer als seine Geschwister, nennen sie ihn trotzdem kleiner, weil er als letztes aus dem Ei rauskam, und versucht aus ihm einen tollen Prachthahn zu machen und einen Nachfolger. Versucht ihm das Krähen beizubringen, wundert sich, dass er keine Wunderfeder kriegt, wird enttäuscht. Die bringen ihm auch vorsichtig zu leben, ein richtiges Hühnerleben, Angst vor Greifvögeln, Angst von anderen Tieren, Angst von Katzen. Und das mit dem Krähen klappt erst recht nicht und Wunderfeder kriegt er sowieso nicht. Und seine Eltern können ihm nicht böse sein, weil er sich so viel Mühe gibt, aber er passt trotzdem nicht in diese Situation, in diese Kultur, in dieses Schema rein. Und sehen sich immer mehr nach der Freiheit. Und vielleicht, wenn Sie Lust haben, schauen Sie sich das Buch später an, ob er wirklich seinen Weg zur Freiheit findet. Aber was ich mir wünsche, dass Sie den Weg zu Ihrer Freiheit finden. Und ich sage zur echten Freiheit. Wir sind auch, und deshalb feiern wir Ostern, und ich stehe auch vom ganzen Herzen dazu. Und ich weiß, mit 16 habe einen Weg zu Jesus gefunden und habe eine Freiheit und einen Frieden erlebt, die auch nach der Ewigkeit orientiert. Aber die Frage, die ich mich stelle oder Ihnen auch oder euch stelle, Freiheit mit dem Blick auf die Ewigkeit, wunderbar, wollen wir nicht drauf verzichten. Aber was ist mit meiner Freiheit jetzt und hier und jeden Tag? Was ist mit meiner Freiheit, wie ich lebe und wie ich mich entfalte, wie Gott von mir und gedacht hat? Ja? Ich möchte wirklich, und das sage ich in jedem Vortrag, ich halte diesen Vortrag ganz oft bei Frauenfrühstücks, bei Frauenabenden, als Gottesdienstpredigt. Ich habe auch ein Ganztagesseminar über diesen Thema gemacht, mit ganz viel Übung füreinander gebetet, uns klar geworden, was uns bindet. Aber mein Standardsatz, was ich am Anfang sah, und das wiederhole ich jedes Mal, mein Ziel nicht, dass wir alle nach diesem Vortrag fliegend nach Hause gehen. Es ist meine Bestimmung gewesen. Ja? Ich habe einen Adler in mir und es war meine Bestimmung. Ich möchte Ihnen hier vermitteln oder Ihnen helfen, dass Sie einfach wissen oder lernen, dass Sie ein Stück weiterkommen, wenn Sie hier raus, wer sind Sie? Wie hat Gott Sie gedacht? Was möchte und was will Gott von Ihnen? Was ist Ihr Adresse? Was ist Ihr Anlagen? Was ist eigentlich, was macht Sie aus? Und wenn Sie ein Hahn sind, dann krähen Sie in der Früh und wecken Sie die ganze Nachbarschaft. Und wenn Sie Henne sind, dann sind wir alle jetzt froh, dass es zu Ostermorgen Eier gab. Ich habe gedacht, ich habe keine Eier mehr und da war heute so froh, dass sind noch 3 im Kühlschrank sind. Hat genau gereicht. Ja. Dann brauchen wir auch Eier. Aber wenn Sie Adler sind, dann bitte kommen Sie heute fliegend nach Hause. Mich hat dann immer fasziniert diese Bibelstelle in Jesaja 43. Aber alle, die ihre Hoffnung auf den Herrn, 40, 31, auf den Herrn setzen, bekommen neue Kraft. Sie sind wie Adler, deren mächtigen Schwingen wachsen. Als Jugendliche, ich bin bei dem Vers hängen geblieben. Das war für mich, gab es nichts mehr. Gell? Ich fliege und ich habe gestern erzählt, eigentlich, ich habe wahnsinnig vielfältige Kraft, Energie gehabt, was ich alles in meinem Leben praktiziert habe. Das ist keine Standart, das müssen Sie nicht nachmachen. Das ist nicht jedes so. Jetzt heute komme ich in einen Punkt, wo ich weiß, nach dem Fliegen gibt auch noch was. Und der Vers geht weiter. Sie gehen und werden nicht müde. Sie laufen und werden nicht erschöpft. Das heißt, jeder hat das, was es dran ist und jeder tut das, was es gerade wichtig ist. Jeder sollte es sein, was es heute dran ist. Und was es für ihn wichtig ist. Und das habe ich mit der Zeit gelernt, das habe ich in der Zeit jetzt für mich. Meine Begrenzungen, meine Einschränkungen erlebt habe, gesagt, okay, es gibt dann auch noch was anderes als ein Fliegen. Ich vertraue Gott, ich bekomme Kraft, ich lerne hinzuschauen und zu gucken eigentlich, wie hat mich Gott gedacht. Das, was ich gerne möchte, dass Sie es wissen, dass Sie es kennenlernen. Und deshalb sage ich einfach mein erster Punkt. Ich komme jetzt erst zum ersten Punkt. Sei, wer du bist. Sei, wer du bist. Keine von uns braucht, wie die anderen zu sein, auch wenn das als Maßstab gilt. Für meine Familie war ich wirklich, Ich bin echt froh, dass ich im anderen Kultur bin. Das ist ein wahnsinniger Privileg. Für die Deutsche bin ich ja von woanders bin, deshalb darf ich ganz vieles. Für meine Firma hier bin ich sehr deutsch geworden, deshalb darf ich das mittlerweile. Aber für meine Familie war ich ganz anders als dieser Maßstab. Und ich habe es nicht geschafft, so zu sein, wie es eine anständige orientalische Mädchen sein sollte. Sei, wer du bist. Mich fasziniert immer so eine Geschichte, die habe ich gelesen von einem Rabbi. Da ist noch Platz, kommt einfach rein. Okay. Auf dem Boden Platz. Schreckt sie aber doch ab. Ein Stuhl ist hier noch frei. Und hier sind die zwei Stühle frei. Genau. Der hat gesagt, eigentlich, ich fürchte nicht, wenn ich vor Gott stehe, dass Gott mich fragt, warum warst du wie Mose oder warum warst du wie Rabbi Akiva, warum warst du nicht wie Elia. Ich fürchte, wenn Gott mich fragt, Josia, warum warst du nicht Josia? Da habe ich keine Antwort. Und das ist für mich, weil das hat mich auch sehr zum Nachdenken gesagt. Wenn ich jetzt gefragt werde, Hala, warst du Hala dein ganzes Leben? Was würde ich sagen? Was würde ich sagen, wenn Gott mich fragt, Hala, warum warst du nicht Hala? Nehmen Sie die Frage mit und setzen Sie Ihr Name davor. Bist du Anna? Bist du Johanna? Bist du Ralf? Bist du das, was Gott von dir gedacht hat? Weißt du, wie Gott dich gedacht hat? Ich hoffe, das ist nicht schlimm, wenn ich jetzt zwischendurch du und sie und sage, das bringe ich durcheinander. Ich arbeite ganz viel mit du. Ich hoffe, das ist nicht so schlimm. Vielleicht wissen sie nicht, was ihre Begabungen sind. Aber vielleicht trauen sie sich oder traust du dir überhaupt nicht, deiner Begabung nachzugehen. Wie viele wissen sie eigentlich, was sie begabt oder wie sie befähigt sind? Aber das können sie nicht. Und das schaffen sie nicht. Oder vielleicht wollen sie auch wie andere sein. Und wie oft versuchen wir auch so zu sein, was wir nicht sind. Und wie oft schaffen wir es nicht, das zu sein, was wir sind. Wenn ich mir vorstellen kann, dass die ganze Hennen und Hühner im Stall, wenn die sagen, wenn unser Brüder über den Berge fliegen kann, das können wir auch. Wir sind doch aus dem gleichen Haus. Aber wo er im Stall gewohnt hat, meine ganzen Brüder sind doch glücklich im Stall, warum schaffe ich es nicht, im Stall zu sein? Die anderen können das, warum kann ich das auch nicht? Wer bin ich? Wie darf ich sein? Und die Frage jetzt, die ich hier heute mit Ihnen durcharbeiten möchte, warum oder wieso kann ich nicht so sein, wie ich bin und wie Gott mich gedacht hat? Wieso? Die Antwort wäre einfach, weil wir unfrei und gebunden sind. Und wieso? Weil wir vielleicht verletzt sind. Wir sind so verletzt vielleicht im Leben. Und ich mache einen Punkt nach dem anderen und ich werde die Punkte hinterhin hier dann auch, gehe ich mal zu der Verletzung. Wie reagieren wir eigentlich auf Verletzungen im Leben? Wie machen wir das? Es gibt eigentlich sogar eine dritte Möglichkeit. Ich stehe mal, dann sehe ich auch da hinten ein bisschen mehr. Und unterbrechen mich, wenn Sie irgendwas nicht verstanden haben. Das finde ich auch oft gut. Mit Rückzug, mit Angriff und mit sich totstellen. Das sind drei Möglichkeiten, mit denen wir auf Verletzungen reagieren. Und dann schaffen wir nicht mehr. Dann haben wir Angst, so zu sein, wie wir sind. Weil es könnte gefährlich werden. Ich könnte wieder verletzt werden. Es könnte mir nochmal passieren. Und das möchte ich nie wieder. Und, oder Verletzungen können uns ganz richtig binden, wenn wir nicht den Schritt zur Vergebung schaffen. Unvergibte Dinge macht uns krank und binden uns richtig. Ein ganz, ganz alter Beispiel, ich sage es nicht neu, ist nicht von mir. Stellen Sie sich vor, ich werde durch die Gegend so laufen. So. Und jetzt hätten Sie für mich einen richtig hübschen, schönen Perlenkette. Wie soll ich die jetzt nehmen? Sie können es versuchen, mir auf dem kleinen Finger hängen. Es vielleicht fällt runter. Wir sind belastet, wir sind gefangen mit dem, was wir mit uns tragen. Wir fliehen denn zu Sucht, zu Unnahbarkeit, werden wir kalt und werden wir aggressiv und werden wir unerreichbar, weil wir verletzte Menschen sind. Nicht, weil wir böse Menschen von Hause aus sind. Und der erste Schritt für mich, und das sage ich wieder, das ist ein ganzes Seminar an sich eigentlich, wenn wir über Vergebung reden. Ich will es heute nur kurz anstreichen, dass Sie das mitnehmen und drüber nachdenken. Und ich möchte die Vergebung jetzt auch nicht als billiger Zaubertrick mitgeben. Vergebung könnte auch sehr gefährlich sein. Ganz schnell mal vergeben, Deckel zu. Ganze Schmutz und der ganze Verletzungen und die ganze eigentlichen Enttäuschungen sind nicht aufgearbeitet. Nur Deckel zu. Die Folgen sind meistens geblieben. Schuldgefühle, Isolation, Härte, überempfindlich sein. Und dann verstehen wir das auch nicht. Und dann hören wir dann meistens so Sonntag von dem Prediger, wenn ihr vergebt, dann gelingt euch euer Leben. Ja, habe ich doch zigmal gemacht. Hab doch meinem Vater, der mich missbraucht, 1000 Mal vergeben, sagen ganz viele. Jedes Mal, nach jeder Evangelisation vergebe ich ihm. Aber ich kriege meine Waschzwänge immer noch nicht raus. Weil es steckt viel mehr dahinter zu vergeben, weil es sind auch zwei verschiedene Sachen. Erstmal, ich vergebe der Person, der mir schuldig geworden ist, aber die Verletzungen, die er mir zugefügt hat, die sind noch da. Die sind noch da und da muss ich ran. Und da muss ich Heilung erleben. Und deshalb möchte ich jetzt nicht von einer billigen Vergebung-Theorie reden. Ich möchte es nur anstreichen und sagen, denken Sie drüber nach. Ein Ziel, was ich jetzt heute oder was ich dann auch manchmal so mache, wenn wir das ausführlich verarbeiten, sage ich, okay, schreiben Sie eine Hausaufgabe, nehmen Sie es mit, setzen Sie sich hin und schreiben Sie sich auf, wer hat mich noch, oder ich bin verletzt, wer hat mich verletzt und was hat mich verletzt? Schreiben Sie das auf. Ich habe einen Gebetsvorschlag, was da Vergebung angeht. Können Sie es auch später mitnehmen. Ich habe ein paar Kopien gemacht, ich hoffe, dass die heute reichen. Sonst kann ich schauen, dass ich Ihnen Mail oder so, wenn die jetzt nicht reichen. So viel zur Verletzung. Unfrei und gebunden. Diese Verletzungen eigentlich, ein Teil von dem, was uns bindet, ein zweiter Teil, ich nehme jetzt die zwei nächsten zusammen, falsche Botschaften und Lügen, die wir glauben. Das ist eigentlich oft so bestimmte Botschaften, die wir im Alltag gehört haben. Ja? Das ist ganz viel Sachen, die auch oft nicht bös gemeint. Da hat gestern jemand einen Kommentar rausgegeben, ja, dann traut man sich seine Kinder gar nicht mehr was sagen. Ja klar, weil ich als Person bringe ja auch meine Interpretation mit dazu. Eltern sind nicht immer an allem schuld. Ja? Aber jede von uns dann überlegt, irgendein Satz, höre ich das und setze ich fest und mache ich zu einem Lebensmotto. Du bist an allem schuld. Und manche schleppen sich diese Überzeugung mit sich oder dieser Botschaft und glauben sie ganz, ganz fest dran. Kommen Sie einfach rein, ja. Ganz harmlose Sache. Ich bin ein ADHS-Kind gewesen, heute noch. Heute habe ich noch Widmung an mein Bücherdicht geschrieben und zack, habe ich meine Unterschrift geschmiert. Derjenige kennt mich und hat gesagt, okay, dein Handschrift ist es wirklich, das nehme ich mit. So bin ich, ja. Also, ich war aber gleichzeitig sehr motiviert, meiner Mutter zu helfen. Berufstätig, 5 Kinder, wollte ich ganz viel helfen. Dann können Sie sich vorstellen, jede zweite Teller runtergefallen ist kaputt. Ich habe mir ganz oft diesen Satz hören müssen, du machst alles kaputt. Ich meine, es ist ja auch die Verzweiflung meiner Mutter, ist ja nicht immer bös gemeint. Und ich habe ganz lange, ich war 20, habe immer zu mir gesagt, wenn, ach ja, du machst alles kaputt. Und irgendwann gesagt, hey, halt, du machst am Tag 3 Sachen kaputt, aber immer noch nicht alles. Ist immer noch nicht alles, aber ich war fest überzeugt, ganz lang, ich mache alles kaputt. Alles, was ich anfasse, geht kaputt. Und dadurch, dass ich ganz viel so Hektik hatte als Kind, dann natürlich entstanden unglückliche Situationen, also bin ich an allem schuld. Und dieses Gefühl hat mich oft stundenlang Nacht gequält. Was habe ich denn heute alles falsch gemacht? Du bist an allem schuld. Botschaften, die wir hören, oft gar nicht bös gemeint, vielleicht bös gemeint, keine Ahnung, wir wollen niemandem was unterstellen. In dem Kleinen im Hühnestall, das war ganz deutlich, nicht bös gemeint, du bist ein kleiner Küken, musst du Acht geben von Katzen, von Füchsen. Dieser mächtige Greifvogel muss Angst haben vor einer Katze. In dem Buch ein bisschen humorvoll, ein bisschen witzig, aber das hat mir so in meinem Leben richtig, war das deutlich, vor was habe ich denn Angst? Das sage ich oft Kinder, wenn die von der Spinne Angst haben. Wer ist jetzt größer? Du oder die Spinne? Und neulich habe ich von einem Kind eine Antwort bekommen. Ich war sprachlos. Gefühlt die Spinne. Die Spinne ist größer. Und so ist es in unserem Leben, in unserem Alltag. Und deshalb schaffen wir es nicht, frei zu leben. Wer ist es größer? Und jetzt überlegen wir mal, was da sonst von Botschaften gibt und Lügen, die wir in unserem Leben tagtäglich glauben. Und glaub mir, keiner von euch hier sagen kann, ach, ich bin da nicht betroffen. Ich werde Ihnen etliches nennen und Sie finden sich wieder drin. Wer hat von Ihnen nicht gehört, diesen Satz, sei brav? Unsere Generation, Generation davor, wer hat von Ihnen nicht gehört, wenn Erwachsene reden, Kinder bleiben ruhig? Du bist Kind, du hast nichts zu sagen. Ich habe im Moment einen 45-jährigen Mann in Praxis, der traut sich nicht mal seine Frau zu widersprechen, weil Kinder sollen ruhig sein, sonst müssen sie in ihr Zimmer gehen. Das ist ihm im Gespräch bewusst geworden. Sei ruhig. Wenn du nicht brav bist, dann liebt dich niemand. War zu entsetzen, ein 70-Jähriger, der bei mir in Praxis war und gerade dieses Thema aufarbeiten möchte mit 70. Wann bin ich dann endlich brav? Ich habe gedacht, warum willst du brav sein? Dann hat er gesagt, willst du nicht, dass deine Kinder brav sind? Und habe kurz überlegt und gesagt, nö. Nö. Ich habe auch ADHS-Kinder und das liebe ich in denen. Ich finde das so toll. Ich hab keinen Moment mich gestört, hab, dass mein Sohn so lebhaft ist und dass er vielleicht auch jeder zweite Teller kaputt macht. Das ist lebendig, da ist Energie da. Und dann hat sie gesagt, müssen deine Kinder nicht brav sein? Und sie sagt, nein. Und habe mir kurz überlegt und gesagt, ich möchte, dass meine Kinder echt sind. Ich möchte, dass meine Kinder echt sind und nicht brav. Mich liebt niemand. Das ist auch so eine Lüge, die wir im Alltag glauben. Ich habe niemanden, der an mich interessiert. Die wollen alle von mir was. Ohne mich geht gar nicht. Wir Mutti müssen uns an die Nase fassen. Wie viele Frauen müssen ins Krankenhaus, müssen auf Reha, müssen vielleicht mal sich Auszeit nehmen. Es geht gar nicht. Ohne mich geht's nicht. Und wenn wir jetzt versuchen, und vielleicht wäre nochmal eine Hausaufgabe, die ich Ihnen mitgebe, setzen Sie sich hin und versuchen Sie aufzuschreiben, welche Botschaften, welche Lügen glauben Sie, die Ihnen das Leben nicht schwer macht, die Sie bindet und Sie unfrei macht. Ich habe das mal gemacht in einem so Beratungsgespräch und ich habe so DIN-Heft A5, die meine Kinder in der Grundschule hatten. Das Heft war rückzüge voll. Bevor ich mich gesehen umgeguckt habe. Es war voll. Was alles mich bindet. Wir können jetzt mal ein bisschen sammeln. Ich sage es immer und ich lag mal was vor. Wer sich hier nicht oder dass hier sich keiner vielleicht outen muss, wir sammeln dann jetzt Vorschläge, welche Lügen, welche falsche Botschaften kennen Sie nicht von sich, sondern von Ihrem Nachbar, von dem Dorf, Ihren Eltern. Keiner muss sich hier outen, okay? Sondern sagen wir mal, was kenne ich denn so von Lügen und falscher Botschaften? Weil es ist wahrscheinlich langweilig, wenn ich das jetzt einfach hier runterrate, was ich hier aufgeschrieben habe. Es wäre lebendiger, wenn wir ein bisschen sammeln. Mädchen dürfen kein Fußball spielen. Mädchen dürfen nicht auf dem Dach und auf den Bäumen. Meine Güte, wie oft müssten die mich von dem Dach runterholen. Das war schon schwierig. Jungs weinen nicht. Mädchen aber auch oft auch nicht. Gell? Jungs weinen nicht. Du bist noch zu klein. Auch in Praxis ganz oft Thema erwachsene Leute, die sich ganz viel nicht zutrauen, weil dieses Satz ganz, ganz fest im Kopf sitzt. Lass dein Bruder das machen, du bist noch zu klein. Hm?
Das kannst du sowieso nicht.
Das kannst du sowieso nicht.
Das ist keine Frauenarbeit.
Das ist keine Frauenarbeit.
Das ist Frauenarbeit.
Das ist Frauenarbeit. Wir haben mal zeitlang ein Pflegekind aus Afrika. Und saßen wir, meine Kinder haben schon vom Anfang an konsequenten Regeln so ihren Alter entsprechend und da waren bestimmte Alter nach der Grundschule die Spülmaschine mit abwechselnd ausräumen. Und nach dem Essen, dann sage ich so unseren Samuel, heute bist du dran mit der Küche. Und zu Entsetzen von Pascal, Samuel ist doch ein Mann, er darf doch die Küche nicht machen. Ja, es ist Frauenarbeit. Welche Idee haben Sie noch? Du bist Versager, du kannst es nicht.
Christen machen dies oder das nicht.
Christen. Auf der christlichen Ebene haben wir ganz, ganz viele falsche Botschaften. Christen müssen immer leiden. Christen sind kleinen Würm unter Gottes Fuß. Da kriege ich die Krise, muss ich ehrlich sagen, dann denke ich, so sieht mich Gott nicht. Nein, ich bin kein kleiner Wurm unter seinem Schuh. Nein, ich bin in seinen Augen so wertgeschätzt, ich bin so wertvoll, dass er für mich stirbt. Leute, könnt ihr euch das vorstellen? Amen. Ja. Ich bin nicht erst wertvoll geworden, weil er für mich gestorben ist. Weil ich so wertvoll bin, ist er für mich gestorben. Das ist mein Prinzip. Mit so viel Würde schaue ich mich im Spiegel an. Und das ist der erste Befreiung in unserem christlichen Glauben. Wie wertvoll bin ich eigentlich? Wie wertvoll bin ich? Die andere Extreme, die andere Lüge, wenn du richtig glaubst, kriegst du alles. Wo mein Sohn eine starke Krise hatte, haben wir viel gebetet, hat es geschafft. In gleichen Zeit habe ich eine Mutter gehabt, die ihr Sohn im gleichen Alter seine Krise nicht geschafft hat und ist er gestorben, haben wir ganz, ganz intensive Trauerarbeit gehabt. Und dann denke ich, ach, wieso? Und das kann ich nur dankbar annehmen. Ich kann kein bisschen mich darüber stellen, sage, ich habe besser gebetet und ich habe besser geglaubt. Darf ich nicht. Es ist Gnade. Wenn du besser glaubst, du hast nicht genug geglaubt, du hast nicht richtig gebetet. Es gibt auch ganz viele christliche Lügen, fromme Lügen. Da bin ich richtig allergisch dagegen. Ich darf jetzt hier nicht gegen unseren... Ich bin selber Diakonin, ich predige selber, wahrscheinlich mache ich auch ganz oft falsch. Ich zittere auch vor jedem Sonntag, wenn ich predigen muss, weil ich denke, wie kann ich mir anmaßen, jetzt einer Wahrheit anzukündigen?
Das Gegenteil, wenn einer krank ist, auch bei Katholiken ziemlich vielleicht verbreitet, du hast irgendwas angestellt, deswegen ist es krank.
Was hast du falsch gemacht, dass dir nicht gut geht? Was gibt's noch? Mit allen gut auskommen müssen, allen recht machen, bringt nachher so ähnlich ein Beispiel. Du bist zu dumm, du schaffst die Schule nicht, ich kann hier noch schauen, was wir nicht hatten. Mach, was du willst, du wirst nie gut ausschauen, du kriegst nie einen Mann. Du bist so hässlich, ich denke, das ist die größte Lüge, was der Menschheit dann auch glaubt. Mittlerweile gibt dieser Film und dieses Buch von der hässlichste Frau auf der Welt, kennt ihr das? Das ist wirklich eine Frau, die kaum zum Anschauen so und sie ist so stolz auf sich und hat so viel Selbstbewusstsein, macht einen Vorträge, ich glaube 20 Kilo schwer, Gesicht, ich kann es nicht beschreiben. Nach unseren Maßstäben. Sie heißt auch die hässlichste Frau auf der Welt. So heißt ihr Buch, glaube ich. Aber sie ist so stolz auf sich. Und sie steht vorne und sie macht ihren Vortrag. Wer bestimmt, wer ist schön und wer hässlich ist? Facebook-Fan, kennen Sie den neuen Spruch? 3 Spiegel im Haus und es funktioniert keine. Und keine von denen funktioniert. Und manchen Morgen denke ich auch, ich spiegel im Auge, ich habe sogar mehr als 3 und es keiner funktioniert. Wir können es humorvoll nehmen und wir können sagen, es ist mal so, aber stellt euch das zu glauben. Ich habe mal in einem Vortrag die Leute einen Zettel verteilt und habe gesagt, ich schreibe das, was ihr über euch glaubt. Und einer hat mir geschrieben, zum Glück, dass ich nicht weiß, wer das ist, trifft mich sehr. Das heißt, er tut sich so leid, dass er sich jeden Morgen im Spiegel sehen, anschauen muss. Wenn ich so lüge über mich glaube. Es gibt auch positive Lügen. Unsere kleine Prinzessin, ich mache mir keinen Finger krumm. Es gibt auch... Oder unser Sonnenschein, Menschen, die sich dafür verantwortlich fühlen, fürs Glück anderer. Ohne mich schafft es meine Familie nicht. Ich muss sie fröhlich machen, ich muss sie glücklich machen. Unser Sonnenschein. Habe ich gestern auch gesagt, ist nicht schlimm, meine Tochter ist auch mein Sonnenschein. Im Handy heißt sie nicht Ruth, sie heißt mein Sonnenschein. Ja, sie ist mein Sonnenschein. Es ist ein Unterschied, die Motivation. Gebe ich ihr die Verantwortung dafür, dass ich glücklich bin? Ist sie dafür verantwortlich? Ist mein Leben ohne sie nicht wert? Dann belaste ich sie mit dermaßen, das ist eine Lüge. Aber sie bleibt trotzdem mein Sonnenschein, gell? Das ist es so. Versteht ihr diese Spagat? Das geht ihr nicht hier raus und überlegt euch bei jedem Satz, darf ich das jetzt Simon sagen oder nicht? Ey, überlegen Sie, was ist Ihre Motivation mit dem, was Sie sagen? Das, was es ausmacht, auch in der Umgang mit unseren Kindern. Was ist meine Motivation? Und höchstwahrscheinlich kommt dann auch so ab. Ich begleite jetzt Simon ganz lang in Gespräche, die auch eigentlich hält sehr, sehr fest an Gottes Gnade. Ja? Aber bei jeder Kleinigkeit ist sie zu Boden zerstört, hat sie auch so ähnliche Züge. Ihr OP ist nicht so gelungen, wie sie wollte, hat auch länger gebraucht, bis es dann wieder fit war. So ging es mir letztes Jahr, deshalb habe ich ein Seminar letztes Jahr abgesagt. Ja, es ist halt so eine Phase. Was will mir Gott sagen, frage ich mich. Ich frage nicht, warum will mich Gott bestrafen. Und da kommt sie sofort, ich war nicht gehorsam genug. Ja, wieso? Ja, weißt du was, wie oft enttäusche ich Gott? Wie lange hält es mit mir noch aus? Wie lange noch? Und dann wiederum, ich bin aber auf seine Gnade angewiesen. Und diese Double-Bind-Botschaften. Und dann habe ich sie gefragt, ob sie das sonst von ihrem Leben kennt. Und so ist ihre Mutter mit ihr umgegangen auch. Ich liebe dich, hat sich ihr Leben für sie aufgeopfert, hat sie nicht nochmal geheiratet. Du bist mein Einem, mein Alles, aber du bist nicht wert dafür. Wie lang halte ich dich noch aus? Bei jedem Fehler, die genau das, was sie jetzt auf Gott übertragen hat. Es ist eine Lüge. Eine Botschaft, die sie empfangen hat und sie glaubt es weiter dran. Wie lang halte ich dich noch aus? Das hört sie von Gott tagtäglich. Aber diese Botschaft kommt nicht von Gott. Diese falschen Botschaften, die kennen wir auch im Alten Testament ganz, ganz viel. Die falschen Propheten. Die Botschaften gebracht haben, die heute nicht mehr gelten. Mache ich schneller, dass wir heute zu der Lösung kommen. Festlegungen und innere Schwüre. Jungs dürfen nicht weinen, Mädchen manchmal auch. Als Kind, dadurch, dass ich auch diese Rabauke-Art hatte und stark und auch so meiner Mama zur Seite standen bin, wenn ich geweint habe, das war so doof. Kann es heute nachvollziehen. Mich hat immer geärgert, dass man mich nicht ernst genommen hat und dann habe ich mir vorgenommen, ich weine nicht mehr. Ich weine nicht mehr. Mir war das aber nicht bewusst. Das Schlimmste war, wo mein Vater gestorben ist, ich habe über 10 Jahre nicht weinen können. Ich stand vor dem Grab. In dem Moment, wo ich wach geworden bin und fing an so, dann kam der Pastor und hat mich in den Arm genommen. Dank jetzt mal, dank, sei nicht so jetzt. Ja. Er hat es mir dann verboten. Ich bin braver Christ, habe auf ihn gehört. Ja. Darf nicht zusammenbrechen, darf nicht weinen. Erst 10 Jahre später, in einem seelsorgerlichen Prozess. Ich habe mir vorgenommen, nicht zu weinen. Jetzt ist es schlimm, ich weine jetzt so oft schon allein, wenn ich irgendeinen Film sehe über arme Kinder in Afrika oder ich lese einen Satz und ich habe nie gedacht, dass ich so viel weinen kann. Aber ich liebe das da jetzt mittlerweile. Und übrigens, Tränen inhalten, hat man mir gesagt, ein chemikalischer Stoff, der die Seele gut tut, das für den Körper gut tut. Nicht wissenschaftlich geprüft, ich habe nur vor kurzem mal gelesen. Welche Festlegungen haben wir noch mal im Leben? Mit 16, 14, wer kennt das? Erster Liebeskummer. Ich verliebe mich nie wieder. Eine Frau, die bei mir in Praxis jetzt ganz lang war, geht auf die 40 zu, hat sie mehrere Anläufe gehabt. Oft Jungs oder Männer, die mittlerweile Männer mit 40, an sie interessiert und kurz knapp davor funktioniert es nicht. Und dann habe ich sie gefragt, ob sie sich das mal vorgenommen hat. Und dann hat sie gesagt, ja, ich habe mal gesagt, man sollte sich nicht verlieben. Man sollte niemand vertrauen. Da hat er sich vorgehabt. Hat es vorgenommen, dass es so wird. Ich mache das nicht. Habe mit jemandem lang gearbeitet, auch gleiche Thema, mit 40, klappt nicht. Auch über ein Internet, Partnerschaftsvermittlung, Singles-Freizeit, es klappt und klappt nicht. Und da kamen wir damals, habe ich mich mit diesem Thema nicht so stark beschäftigt. Aber das ist in der Laufe meiner Erfahrung und Arbeit, mir ist es so bewusst geworden, was diese Bindungen eigentlich, welche Einfluss die in unserem Leben haben. Und dann kam dabei raus, wie könnte man nur eine Frau vertrauen? Ich kenne doch meine Mutter genug. Und wo wir das durchgebrochen haben, aufgearbeitet haben, da passieren wirklich so in Therapie manchmal in der Seelsorge so Zaubermomente, ja? Innerhalb kurzer Zeit hat jemand getroffen, waren sie befreundet, in einem Jahr dürfte mein Mann sie trauen. Mittlerweile haben die auch eine Tochter. Er hat diese Bindungen, er ist da frei geworden. Ja. Was nehmen wir sonst alles vor im Leben? Was nehmen wir sonst vor? Allen recht machen. Ich mache allen recht und lasse nie wieder von jemandem mir wehtun. Ich kenne Leute, die mir sagen, mir war noch nie jemand böse. Sie schaffen es, dass die nie jemand verärgern. Bloß nie wieder verletzt zu werden. Eine hat es mir so beschrieben, ich arbeite ja auch mit Farben und mit Kunst und mit Malen auch gern, mit Gestalten, mit Figuren. Deshalb versuche ich auch das zweite Buch, Bella, was suchst du, versuche ich so intensiven Themen durch Farben einfach zum Ausdruck zu bringen. Und die Frau, Entschuldigung, malt sie sich hinter einem ganz, ganz starken Turm, eine Festung, ganz eng, sie ist drin. Ich habe gestern gesagt, sie hat nicht mal lange Haare. Kommt keiner rein, kommt keiner raus. Rapunzel hatte wenigstens ihr langen Haar. Wenn wir mit Märchen auch arbeiten, das hat mit unserem Leben ganz, ganz, ganz viel zu tun. Nächstes Jahr könnte ich ein Märchenseminar anbieten. Und dann werden Sie sehen, in welchen Märchen werden Sie sich wiederfinden. Das ist auch ganz interessant. Die Frau hat gesagt, durch ihre Geschichte oder was sie sich im Leben interpretiert hat, sie hat sich vorgenommen, sie lässt sich nie wieder verletzen. Niemand werde ihr Schwäche und Schwachpunkte entdecken. Das wird sie nie wieder zulassen. Hat sie es gemacht. Richtig gefühlt, sie ist hinter Mauern zugemauert. Und jetzt sage ich Ihnen, was es ihr zum Leiden gebracht hat. Wenn jemand toll, wenn keiner dir böse sein kann und wirst du nie verletzt, warum leidest du, warum gehst du doch zum Seelsorger und Therapie und zahlst du Haufen Geld? Weil sie nicht glücklich ist. Weil sie diesen Mauer gespürt hat, weil sie gemerkt hat, wie sie unfrei und ungebunden ist. Leben ohne Vertrauen, ohne Verletzungen, ohne Enttäuschungen geht nicht. Es geht einfach nicht. Und wie sie hinter ihren Mauer niemand zugelassen hat, dass ihr Schwäche sieht, kann auch keiner ihr Stärken sehen. Sie war in ihr Beziehung am Rand der Borderline-System. Mag dich, aber bleib fern. Freut sich, dass sie sehen vom Balkon, mein Freund kommt, sobald es erklingelt, macht ein Licht aus und macht sie ihm mit auf. Er könnte ja sehen, dass es mir heute nicht gut geht. Wir haben ganz viel daran gearbeitet und wir sind zu diesem Punkt gekommen, gibt es einen Weg zur Freiheit? Und ich sage, ja, es gibt einen Weg zu der Freiheit, sonst werde ich diesen Job nicht machen. Nur Leute zu begleiten und nur ein bisschen das im Leben Trostfleisch da bekommen, geht nicht. Und ich schicke Leute weg, wenn sie es nicht mehr wollen. Die Dame, die sich vorgenommen hat, niemand zu vertrauen und man sollte sich niemand verlieben, bin ich zu ihr mit so einem Gebet gekommen, habe gesagt, willst du das heute ablegen, diese Festlegungen? Und die hat gesagt, nein, dafür habe ich viel zu viel Angst. Es ist mir zu gefährlich. Und dann sage ich, okay, ich kann aber nicht weiter mit dir arbeiten. Du kannst gerne ab und zu mal kommen, dann kann ich dich grüßen. Aber wir haben keine Basis zu arbeiten. Menschen, die dann diese Entwicklung nicht wollen, möchte ich ihnen auch das Geld aus der Tasche nicht ziehen. Ich sage, okay, dann hör mal auf. Weil ich 100% überzeugt bin, es gibt Weg in die Freiheit. Und Gott ist nicht unmöglich. Ich erlebe sogar die schlimmsten Traumaprozesse, dass es Jesus heilen kann. Heute, morgen, aber auch gestern. Bei ihm spielt keine Rolle Zeit und Raum. Und die Leute gehen in ihren Situationen, in ihren Geschichten, in ihren traumatischen Erlebnissen, in ihren Verletzungen, in der Vergangenheit hinein mit Jesus und erleben Heilung und Erlebnisse, die uns mal gequält haben. Die haben keine Macht mehr über uns. Und deshalb weiß ich, es gibt einen Weg in die Freiheit. Sonst werde ich diesen Job nicht mehr machen. Sonst werde ich wieder Krankenschwester, so wie ich früher war, in der Unfallchirurgie verbinde ich dann Wunden, nähe ich, weiß ich nicht was, lege ich Pflaster drauf und fertig. Aber ich weiß von meinem Leben und Leben anderen, es ist, geht und es gibt einen Weg in die Freiheit. Erster aufdecken und erkennen. Aufdecken und erkennen. Ist es eine Lüge? Ist es ein Glauben? Ist es eine Botschaft, die mein Leben bindet? Die mich nicht frei bewegen lässt? Die mich einfach unglücklich macht? Leide ich darunter? Ist es die Wahrheit? Manchmal gibt es 2, 3 Fragen und wissen wir überhaupt, wissen wir ganz sofort, ist es die Wahrheit oder nicht. Mich mag niemand. Brauchen Sie die Hand nicht hochheben, aber wenn Sie das glauben, werde ich Sie nochmal die 2. Frage stellen, beziehungsweise erstmal die 1. Wer sind dieser Niemand und wie viele sind die? Auf die Erde sind 6 Milliarden Menschen. Können Sie bis 6 Milliarden zählen und sagen, mich mag niemand? Die meistens kommen nicht mehr als 3 oder 4, alle höchstens 5 in ihrem Umfeld. Dieser Niemand. Und manchmal sogar dieser Niemand, nur einen. Und teilweise dieser Niemand war wahrscheinlich mein Lehrer von der Grundschule. Versteht ihr, wie wir schnell uns selber auf die Schliche kommen können? Ich habe niemanden, der sich an mich interessiert. Überlegen wir uns nochmal. Und die meisten kommen ganz schnell mindestens auf eine Person, die mich mag. Dann ist dieser Niemand schon wieder eine Lüge. Erkennen, aufdecken und erkennen. Aufdecken und erkennen. Ist das die Wahrheit oder ist das eine Lüge? Habe ich am Anfang gesagt, du machst alles kaputt. Habe festgestellt, ich mache eigentlich höchstens 3 Sachen am Tag kaputt. Beim Weiteren nicht alles. Und wie ich diese Erkenntnisse hatte, ich habe wirklich kaum noch was kaputt gemacht. Und heute kann ich nicht sagen, wann ich den letzten Teller kaputt gemacht habe. Höchstens heute Mittag meine Unterschrift verschmiert. Erkennen, ist das wirklich die Wahrheit? Und diese Lügen mit der Wahrheit begegnen. Ich empfehle gern dieses Buch, aber ich weiß nicht von wem, die Name fällt mir immer nicht auf, den muss ich mir jetzt mal hier aufschreiben. Von einem Mönch, der in der ersten 6 Jahrhundert nach Christus hatte er ein Buch geschrieben, der heißt Antireden, oder 5 oder 700 nach Christus, keine Ahnung. Der hat über 600 Lügen aufgeschrieben und er hat dazu dagegen geschrieben, was ist die Wahrheit in der Bibel. Lügen, die wir glauben, und was ist die Wahrheit in der Bibel? Diese Lügen mit der Wahrheit begegnen. Und wir könnten jetzt hier noch, wenn wir den Tag Zeit haben, hätten wir geübt miteinander. Du bist hässlich. Ist das Lüge oder ist das die Wahrheit? Wunderbar hast du mich geschaffen. Wunderschön hast du mich geschaffen. Psalm 139, 15. Die Bibel sagt was anderes. Ich werde ganz schnell erkennen, was Lügen sind, wenn ich mich in Gottes Augen anschaue. Gottes Gedanken über uns sind aufbauend. Gottes Gedanken über uns sind gut. Und wenn dieser Glauben, was wir haben, nicht zu Gottes Gedanken entspricht, dann sind die Lügen. Punkt. Mich mag niemand oder mich kann mich nicht lieben. Was sagt die Bibel dazu? Mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Du bist ein geliebter Mensch. Ich bin doch nicht wert. So wertvoll habe ich dich geachtet, sagt Gott. Du bist so wert, habe ich gesagt, dass ich für dich sterbe und auferstehe. Wie wertvoll bist du. Wir können ganz viele Lügen benennen. Ich habe ja auch erzählt, dass ich ganz oft mit diesen Schuldgefühlen hatte, ja, weil ich dann ja auch so viel kaputt mache und so viel Chaos gemacht habe. Und könnte damit irgendwann ganz, ganz gut schlafen. Ich drei Stunden vorm Schlafen, da aufzuzählen, was ich alles heute falsch gemacht habe, hat eine halbe Stunde dann schon gereicht. Weil ich gewusst habe, ich bin ein Mensch, ich mache Fehler, habe schon wieder zu viel gequasselt, ich habe schon wieder in der Leitung Kreis genervt geredet. Meine Güte, ich bin ein Mensch und das macht mich als Mensch aus, Fehler zu machen. Und was es denn Vergebung braucht, frage ich Gott. Und was ich wieder zurechtbiegen muss, muss ich morgen halt machen. Sitz halt immer mal wieder oft am Telefon an und ruf an und entschuldige mich. Ich rede halt manchmal zu schnell. Es ist ähnlich bei der Festlegung. Festlegungen ablegen. Dazu habe ich auch da hier ein Gebet. Ja, diese Festlegungen ablegen. Herr, ich habe mal da einen Vertrag unterschrieben. Ich möchte nie wieder weinen. Und jetzt tue ich diesen Vertrag kündigen. Nee, wenn es mir danach ist, dann weine ich. Wenn es angebracht ist, dann weine ich. Natürlich, wenn Weinen wieder als Machtinstrument ist, dann haben wir einen anderen Vertrag auf der anderen Ebene. Weine schnell, dann kriegst du das, was du willst. Dann vielleicht muss man diesen Vertrag kündigen. Diese Festlegungen einfach. Was habe ich sonst als Festlegung? Ich sage nie wieder was. Und viele sagen, ich habe so viel zu sagen, möchte so viel mitteilen. Aber es geht nicht. Ich habe mir das mal vorgenommen. Ablegen. Davon wieder frei werden. In diesem Namen werde ich davon frei. Nehmen Sie diesen Gebetsvorschlag auch mit. Und von dem Ganzen frei werden. Frei werden. Und das war das bei mir ein entscheidender Punkt. Die ersten zwei Punkte, habe ich gesagt, hat sich reduziert von 3 Stunden auf 1/2 Stunde, diese Diskussion und den Kampf mit dieser Lüge. Und in einem seelsorgerlichen Gespräch sagt sie mir, meine Therapeutin oder meine Seelsorgerin oder Supervisorin, wie man nennen möchte, du kannst mit den Lügen sehr gut umgehen. War stolz auf mich. Und dann sagt sie, du bist aber noch nicht frei von den Lügen. Und es war ein Riesensprung in meinem Leben. Nicht nur gut damit umzugehen, das ist der erste Schritt. Der zweite entscheidende Schritt, ganz, ganz, ganz frei zu werden. Im Jesu Namen, du hast keine Macht mehr über mich. Im Jesu Namen, egal wo diese Glauben hier kommen, jetzt ist es vorbei, es ist aus. Jesus hat gesiegt und er ist auch Sieger, nicht über meine großen Schuld oder die Weltschuld, aber es ist manchmal vor unserer so Kleinigkeiten, dann ist Jesus so machtlos. Wenigstens machen wir ihn machtlos. Aber wir sind, nee, Im Jesu Namen. Oh, das ist manchmal ganz viele Eltern, die ganz viel Angst haben. Mein Kind ist weg, kommt er heute nach Hause? Diese Ängste, die bei uns da vernisten im Kopf. Andere Ängste. Ich könnte krank werden. Ich könnte. Es hat andere Geschichten. Wir gehen auch in Therapie und der Seelsorger im Prozess. Aber es ist oft ganz einfach. Wenn Sie wollen, nehmen Sie sich die Gebete mit. Gehen Sie einfach vor. Wir gucken nicht hin, es stört uns nicht. Das hätte ich dann vorher ihm geben können. Jesus ist mächtig und Jesus ist Sieger. Und ich sage einfach manchmal, von so Ängste kommen, wenn so Gedanken kommen, nein, du hast keine Macht mehr über mich. Es ist vorbei, ich bin frei. Ich bin frei und sie sind frei. Und ich wünsche ihnen, dass sie diese Freiheit genießen. Und nicht nur in diesem großen Maß von der Schuld und der Auferstehung, sondern in jeder Kleinigkeit in ihrem Leben, Jesus ist Sieger. In jedem Lüge, in jedem Festlegungen, in jedem falschen Botschaften, in jedes, was sie in ihrem Leben bindet und verhindert sie, sich zu entfalten und frei zu leben und fröhlich zu sein. Und das, was man uns ankreidet, erlöste Christen könnten erlöste ausschauen. Vorbei damit. Weil ich frei leben kann und leben darf. Das ist unser Privileg und unser Recht. Und mach mal Jesus Tod und Auferstehung nicht klein. Und schränk mal das nicht nur ein auf Ostern und auf die große Schuld, sondern auf alles, was uns bindet. Du hast keine Macht mehr über mich. Fort mit dir. Du bist, sie sind frei. Und wer Gottes Sohn frei macht, ist wahrhaftig frei. Dankeschön. Johannes, ich muss nachschauen. Ein Gedicht, können wir sie später gucken oder wollen sie alle wissen, wo die steht?
Soll ich sagen?
Ja, ich weiß es. Johannes
8,32.
Wie?
8,32.
Ach, 32, genau. Aber ich habe es hier drin, ich hätte es gefunden. Mit auswendig lernen ich nicht meins. Gerade so in der Tabor, in der Ausbildung, da müssten wir waren noch Generation, die nach Bibelverse gefragt wurden. Wo stehen sie und was meinen sie, jetzt macht man das nicht mehr, glaube ich. Das habe ich geschafft, ich bin so stolz auf mich. Aber ich glaube, danach, eine Stunde später, war wieder alles weg. Ich muss immer nachschauen. Gott sei Dank, man muss immer noch nach. Und mittlerweile gibt es ja Smartphone, man kann es ganz sicher. So, haben Sie noch Fragen? Weil manche müssen gehen am nächsten Termin oder essen oder so weiter. Haben Sie noch Fragen oder Kritik? Gerne auch.
Mhm. Das sind drei, kann ich ganz kurz folgen bei dem dritten und vierten Punkt, die jetzt da angeschrieben sind. Frage ich nicht. Wenn ich jetzt ein seelsorgerliches Gespräch führe, welche konkreten Schritte würde ich dann demjenigen, der sich bei mir anvertraut, sagen, außer bete halt zu Jesus? Weil das war jetzt bei mir angekommen.
Außer
bete zu Jesus, weil das ist jetzt das, was bei mir angekommen ist.
Ich habe immer noch nicht.
Außer bete zu Jesus.
Bete zu Jesus. Ja, das, was ich am Anfang gesagt habe, wir müssen aufpassen. Ich habe es ja auch gesagt, vielleicht kam, es ist ein Prozess. Und ich würde nie in dem ersten Gespräch, wenn jemand wirklich darunter leidet, deshalb sage ich, wir machen heute nur einen Anfang mit dem Ganzen, sofort sagen, komm Jesus, mach dich frei, weil der Mensch muss auch dazu bereit sein, frei zu werden, weil wieder frei zu werden, das könnte gefährlich sein. Ja. Ich muss vorher Prozess mit uns selber, wir müssen mit uns bestimmten Prozesse gehen. Und das werde ich in meinen seelsorgerlichen Methoden gelernt haben. Dass der Mensch auch wieder Sicherheit im Leben gewinnt. Dass er weiß, auch das Leben ist nicht mehr gefährlich. Dass er weiß, der Gefahr ist vorbei oder so bestimmten Sachen. Oder auch überzeugt ist, dass es Lüge ist. Mit der Dame, mit diesem, wie lange hält Gott mit mir aus? Das kriegt man noch nicht hin. Weil sie ist bibelgewandter 1000-mal als ich. Sie hat keine Bibelschule besucht, aber sie hat jeden Bibelvers mit, wollte ich sagen, Adresse und Telefonnummer, mit Kapitel und Bibelvers. Vers und die können mir sagen, welche Seite in ihrer Bibel ist. Und sie kann aus der Bibel immer das beweisen, was ihr Angst macht, dass es wahr ist. Versteht ihr, was ich meine? Von daher ist es Prozess. Ich kann es wissen, es gibt. Und manche kommen nach so einem Vortrag und Seminar weiter, nehmen sie die Gebet mit, gehen sie beten mit jemandem und erleben bestimmte Befreiung. Und manche müssen dann, das ist für sie der Anfang einen Weg. Und nicht ganz so schnell unter den Deckel, du hast gebetet, du bist jetzt frei. Wir müssen auch manchmal wissen, es hat auch mal Gründe, warum wir noch nicht frei sind. Es macht Sinn, dass ich noch so glaube. Es schützt mich das auch manchmal. Ich kann dieser Frau mit dem Turm, ich kann ihr den Turm nicht wegnehmen, wenn sie nicht was anderes gelernt hat. Wie sie sich schützt, wenn sie nicht gelernt hat, das Leben zu vertrauen. Ich kann nicht sagen, ah super, jetzt haben wir die Ursache gefunden, hol mal Kran und mach mal den Turm kaputt. Dann ist sie schutzlos. Innerhalb diesem Turm muss sie gelernt haben, dass es innere Sicherheit gibt. Dass sie einen Weg, anderen Weg gibt, frei zu sein oder sicher zu sein außer diesem Turm. Danke für die Frage, das ist sehr wichtig. Ich sage, die Stunde ist mir sehr kurz für diesen Vortrag. Habe ich am Anfang gesagt, das ist nun mal so, dass Sie die Idee haben, dass Sie einen Weg gehen. Genau. Noch eine Frage? Und ich habe ja gesagt, die ersten drei Punkte sind ja auch ganz wichtig. Noch etwas nicht klar? Darf ich Sie entlassen? Okay, danke.